Deutschlandfunk, der Tag.
Wie egal der US-Regierung unter Donald Trump Gerichtsurteile sind, das haben Trump selbst, sein Vize J.D. Vance und andere aus der Regierung ja schon oft genug klargemacht. Was Außenminister Marco Rubio aber gestern im Oval Office gesagt hat, das war klar gemünzt auf eine Entscheidung des höchsten US-Gerichts, des Supreme Court. Und so gesehen dann doch nochmal was Neues.
I can tell you this, Mr. President. No, the foreign policy of the United States is conducted by the President of the United States, not by a court. And no court in the United States has a right to conduct the foreign policy of the United States. It's that simple.
Also die Außenpolitik werde vom US-Präsidenten bestimmt, kein Gericht in den USA habe dazu das Recht. Wieder eine Pressekonferenz im Oval Office, die sich absolut lohnt, komplett nochmal anzuschauen. Gestern war der Präsident von El Salvador dort zu Gast. Und im Fall eines aus Versehen abgeschobenen Mannes aus dem US-Bundesstaat Maryland, da zeigt die US-Regierung, zeigt Donald Trump dem Supreme Court jetzt so unverhohlen wie wohl noch nie den Mittelfinger. Zusätzlich denkt Trump laut auch über die Abschiebung von US-Staatsbürgern nach El Salvador nach. Besprechen wir gleich. Und laut dem Klimawandel-Watchdienst Copernicus betrifft die Erderwärmung Europa am stärksten.
Since the 1980s, Europe has been warming at twice the global average rate, making it the fastest warming continent on Earth.
Seit den 80er Jahren hat sich Europa doppelt so schnell erwärmt wie der globale Durchschnitt. Das sagt die Copernicus-Expertin Samantha Burgess. Heute unser Thema Nummer 2, hier im Podcast Der Tag am 15. April 2025. Ich bin Sandra Schulz. Hi. Es ist schon ein paar Wochen her, dass die ganze Welt Bilder aus einem gigantischen Gefängnis in El Salvador zu sehen bekommen hat. Das berüchtigte Hochsicherheitsgefängnis Secod. Berüchtigt wegen der teils schwerstkriminellen Insassen in einem Land, das lange von brutalster Bandengewalt gebeutelt war. Berüchtigt aber auch wegen der Foltervorwürfe, den Menschenrechtsorganisationen erheben. Berüchtigt wegen seiner Größe, gebaut für mehrere Zehntausende und jetzt seit einigen Wochen auch immer wieder in den Medien, weil Abgeschobene aus den USA dorthin verbracht wurden. Laut US-Regierung alles Kriminelle. Dazu passt aber nicht der Fall von Abrego Garcia aus dem US-Bundesstaat Maryland. Der wurde nämlich aus Versehen abgeschoben. Der Fall könnte jetzt zu einer Machtprobe zwischen dem höchsten US-Gericht, dem Supreme Court und US-Präsident Trump werden. Und das zu sortieren, hilft uns jetzt wieder unsere USA-Korrespondentin Doris Simon in Washington. Hallo, liebe Doris.
Hallo.
Also, was war los in diesem Fall? Warum ist Abrego Garcia nach El Salvador abgeschoben worden?
Vorneweg, der Mann ist zu Unrecht abgeschoben worden. Und das sage nicht ich als US-Korrespondentin des Deutschlandfunks oder amerikanische Medien behaupten das oder Bürgerrechtler, sondern das haben mehrere Regierungsmitarbeiter unter Eid vor Gericht ausgesagt. Wie du schon gesagt hast, es war ein Versehen. Die US-Regierung behauptet bis heute, dass auf dem Flugzeug nach El Salvador nur Kriminelle saßen. Wir wissen ja, wie Donald Trump die immer wieder nennt, Kriminelle, Mörder, Vergewaltiger. Und tatsächlich sieht es so aus, dass nur ein Bruchteil der Menschen an Bord tatsächlich Mitglieder von kriminellen Gangs aus Venezuela oder aus El Salvador waren. Und zwar nur ein kleiner Bruchteil. Viele andere sind Menschen gewesen, die zwar keine Aufenthaltsberechtigung hatten, aber sich überhaupt nichts Kriminelles haben zur Schulde kommen lassen und die jetzt in diesem Megagefängnis in San Salvador sitzen.
Und der Fall Abrego Garcia, der ist jetzt eben auch hochgegangen zum obersten Gericht in den USA, zum Supreme Court. Und auch das hat sich eigentlich auf seine Seite geschlagen, richtig?
Ja, eine Bundesrichterin hatte schon vorher entschieden, Kilmer Abrego Garcia müsse zurückgeholt werden. Und das oberste Gericht hat ihre Entscheidung mit 9 Stimmen bestätigt, das heißt mit allen Stimmen der konservativen und der liberalen Richterinnen. Und hat entschieden, die Regierung müsse die Freilassung des Mannes aus der Haft in El Salvador ermöglichen, müsse sicherstellen, dass sein Fall so behandelt werde, als sei er nie unrechtmäßig nach El Salvador abgeschoben worden. Garcia hat ja in den USA sogar Abschiebeschutz genossen, weil er damals in die USA geflohen war als Jugendlicher, weil er bedroht wurde von Gangs in seiner Heimat El Salvador. Er ist mit einer US-Bürgerin verheiratet, mit der hat er auch 3 Kinder.
Und jetzt nehmen wir uns nochmal mit zu dieser Pressekonferenz gestern im Oval Office. Da war jetzt also der Präsident von El Salvador zu Gast bei Donald Trump. Das war keine so angespannte Atmosphäre wie neulich, als Volodymyr Zelensky da war. Da wurde jetzt gestern eher zusammen gescherzt. Und es gab eben auch eine klare Antwort auf das Urteil, auf die Entscheidung des Supreme Courts. Nämlich, wie sah die aus?
Ja, wenn wir nochmal ganz kurz auf die Atmosphäre eingehen, das hatte mehr was von Bromance, ne? Also freundliche Umarmung, wie du sagst, Scherzen. Und ich hatte die ganze Zeit nach 5 Minuten schon das Gefühl, man spielt sich die Bälle zu. Donald Trump hat sich zwar geäußert, aber bei den entscheidenden Fragen, das, worauf eigentlich alle geschaut haben, wird jetzt die US-Regierung nach dem Richterspruch des Supreme Court mit Präsident Bukele von El Salvador darüber reden, wie man diesen zu Unrecht abgeschobenen Mann wieder zurückholt. Da kam einfach nichts. Da kam das genaue Gegenteil. Was da ablief, war, nein, wir können das nicht. USA, da ließ er seine Justizministerin sprechen. Das ist allein Zuständigkeit von El Salvador. Das wurde dann sekundiert von anderen Mitgliedern der US-Regierung, eben unter anderem Marco Rubio. Und dann wiederum, als der Präsident von El Salvador sich dazu äußerte, aufgefordert von einer Journalistin, sagte der, nein, wie soll ich das denn machen, einen el salvadorianischen Staatsbürger in die USA bringen? Ich kann ihn dort da nicht reinbringen, das ist doch alles absurd. Wie gesagt, das war hin und her. Und als dann eine Journalistin von CNN nochmal nachfragte, sagte Donald Trump dann auch wörtlich, warum können Sie nicht einfach sagen, es ist doch wunderbar, dass wir Kriminelle aus unserem Land heraushalten?
Ja, nicht gerade die Frage, die auf CNN jetzt gerade diskutiert wird. Ich fand noch interessant diese eine kurze Passage, in der Trump auch über den Supreme Court gesprochen hat, im Sinne, die haben doch einheitlich geurteilt, die waren sich doch alle einer Meinung. Du hast es gerade schon gesagt, zugunsten von Garcia, obwohl wir wissen, dass im Supreme Court ja auch eine Mehrheit der Richter der konservativen Seite zuneigt und einige der Richterinnen und Richter ja auch von Trump benannt wurden. Und das hat Trump dann aber ins glatte Gegenteil umgekehrt.
Ja, nicht nur Donald Trump. Alle Mitglieder der US-Regierung haben gestern die Entscheidung des Supreme Courts so dargestellt, als ob der eben zugunsten des US-Präsidenten, der US-Regierung entschieden habe, als ob das in Ordnung sei, weil da wurde dann so ein bisschen rumargumentiert, das sei ja Außenpolitik und deswegen sei die US-Regierung zu nichts anderem verpflichtet, als höchstens ein Flugzeug zu stellen, wie die Justizministerin sagte, falls der el salvadorianische Präsident sich dazu entscheide, eben den zu Unrecht inhaftierten Mann zurückzuschicken in die USA und der dann eben gleich sagte, nee, das habe ich überhaupt nicht vor, wie soll ich denn das machen?
Und jetzt sagt die US-Regierung so, der Supreme Court sagt so, ist das jetzt diese Verfassungskrise, von der du schon mehrfach gesagt hast, dass die kommen könnte, oder fällt die jetzt aus?
Das ist hier eine Diskussion, ich sag mal, für Feinschmecker, ob sie schon da ist, wann sie angefangen hat oder ob sie noch kommt. Viele konservative Juristen haben mir gesagt, Verfassungskrise ist dann da, wenn ein Urteil des obersten Gerichtes missachtet wird.
Okay, aber das wäre ja jetzt.
Das wäre dann eigentlich jetzt der Fall. Ich muss sagen, ich tue mich schwer damit, das so definitiv zu sagen, wenn ich sehe, dass eine US-Regierung fast alle Urteile der unteren Instanzen nicht respektiert, einfach darüber hinweggeht. Wie zum Beispiel, es ist fast Normalität, dass die US-Regierung nicht eingegangen ist auf die Entscheidung über die Nachrichtenagentur AP. Die hatte ja geklagt, dass sie Zugang bekommt wieder zu Pressekonferenzen und der Begleitung des Präsidenten wie alle anderen Agenturen. Trump hatte die ja ausgesperrt, weil sie nicht Golf von Amerika schreiben wollen, sondern weiterhin Golf von Mexiko schreiben. Ein Richter hatte gesagt, das ist eine Frage der Presse- und Meinungsfreiheit, das können die machen. Und eigentlich hätten die gestern wieder dabei sein müssen bei dem Treffen der Präsidenten da, Bukele und Trump waren sie aber nicht, wird einfach ignoriert, die Richteranweisung. Insofern Verfassungskrise jetzt oder später. In einem System, wo die exekutive Macht nur noch von einer Gewalt einigermaßen kontrolliert wird, eben von den Gerichten, weil der Kongress ein Totalausfall ist. Und wenn dann diese Gerichte nicht respektiert werden und deren Entscheidungen, tue ich mich schwer zu sagen, die Verfassungskrise sei noch nicht da.
Und jetzt sind wir an dem Punkt, den wir auch schon mehrfach hier im Podcast ja besprochen oder skizziert haben. Die US-Regierung setzt sich über den Supreme Court hinweg, der im Prinzip dann auch keine weiteren Machtmittel in der Hand hat? Fragezeichen.
Der Supreme Court hat es eigentlich mit seiner Entscheidung zu dem zu Unrecht abgeschobenen Mann Donald Trump leicht gemacht, weil sie die Wortwahl noch einmal etwas geändert haben gegenüber der Wortwahl der Richterin, die noch stärker war. Es wäre eigentlich eine gesichtswahrende Lösung gewesen für die US-Regierung, da mitzugehen. Auch nochmal die Betonung, dass die Außenpolitik Sache der US-Regierung ist. Da waren eigentlich viele Dinge da, so nach dem Motto, hier, das machen wir für dich, US-Präsidenten. Aber Donald Trump hat sich offenbar hier entschieden, in eine andere Richtung zu gehen, das Urteil des Supreme Courts zu ignorieren. Aber in der Öffentlichkeit einfach zu sagen, die haben doch eh in meinem Sinne entschieden. Denn entscheidend ist ja das, was bei den Leuten ankommt. Die Feinheiten kommen sehr oft nicht da. Es wird wahnsinnig viel gelogen. Dinge werden total verdreht. Gestern diese Pressekonferenz, da war es manchmal schwer, einen klaren Kopf zu behalten. So falsch wurden Dinge dargestellt.
Ja, auch wieder zum Thema, ne, Ukraine-Krieg. Da wurden Biden und Zelensky als die Schuldigen dargestellt.
Zelensky als derjenige, der den Krieg angefangen hat.
Genau, bei einem Angriffskrieg von russischer Seite. Ja,
das. Aber auch von den Ministern gestern, da wurden Dinge behauptet, die absolut falsch sind. Vor allem auch von Trumps Berater Stephen Miller, diesem Juristen, der hinter dem Migrations- und Abschiebungsprogramm steht, der aber auch hinter der Verfolgung von bei Trump an unliebsamen Personen und Unternehmen steht. Dinge total ins Gegenteil verkehrt. Und Donald Trump wird nie sagen, ich respektiere die Entscheidung des obersten Gerichtes nicht. Er wird einfach, wie er es gestern gemacht hat, er wird einfach sagen, die haben doch eh in meinem Sinne entschieden. Und das Zweite ist, wir reden hier über Migration, Abschiebung, die aber so nicht genannt wird, sondern es wird immer nur von Kriminellen, Mördern, Vergewaltigern gesprochen. Und das ist halt ein Thema, wo viele Leute nur mitbekommen, da werden böse Menschen abgeschoben. Das ist doch gut, dass sie nicht bei uns sind. Was soll das ganze Hin- und Her-Gezackere der Liberalen oder anderer da vor den Gerichten? Das ist das, was eben bei manchen ankommt, weil natürlich ein Teil der neuen, aber auch der klassischen Medien, die Trump-freundlich sind, es so darstellen.
Und jetzt komme ich noch mit einem weiteren Punkt, warum das gestern wirklich wieder die nächste, vorsichtig gesagt, extrem bemerkenswerte Pressekonferenz war, dort im Oval Office. Donald Trump geht inhaltlich ja auch noch einen Schritt weiter, was die Abschiebung von Kriminellen betrifft. Ich habe den Ton noch mal mitgebracht, der ist auch overvoiced. Lass uns da noch mal reinhören.
Wir haben einheimische Kriminelle. Kriminelle, die Leute vor die U-Bahn stoßen oder die ältere Ladies mit einem Baseballschläger hinten auf den Kopf hauen, wenn die gerade nicht hinschauen. Absolute Monster. Die würde ich gerne zu der Gruppe dazu tun und sie aus dem Land schaffen. Aber wir müssen da mal die Gesetze checken, okay?
Also das ist jetzt auch wieder Next Level. Donald Trump denkt jetzt laut nach über die Abschiebung von US-Staatsbürgern. Was bedeutet das?
Da ist sich die Mehrheit der Juristen hier im Land eigentlich einig, dass das gegen die Verfassung verstoßen würde, weil es eben diesen Zusatz gibt in der US-Verfassung, der grausame und ungewöhnliche Bestrafung verbietet. Und dass das eigentlich nicht passieren kann. Aber es ist dasselbe Muster. Es wird ein sehr plastisches Beispiel gewählt. Wir haben das gerade in dem eingespielten Audio gehört, wo viele Leute sagen, ja, stimmt eigentlich. Und warum sollen wir die hier haben? Und das ist auch viel billiger, sagt der Präsident ja auch immer, wenn die da in El Salvador sind, als hier bei uns im Gefängnis, wo uns das auch noch viel Geld kostet. Er versucht einfach mal, den Boden zu bereiten.
Und dazu habe ich jetzt auch noch mal den passenden Ton mitgebracht vom früheren Staatsanwalt Elliot Williams, der sich bei CNN dazu geäußert hat. Lass uns da auch noch mal reinhören.
Die Verfassung sagt wortwörtlich, wie Menschen zu inhaftieren sind. Das gilt seit 250 Jahren. Aber Donald Trump blufft fast nie, sondern auf diese Weise normalisiert er Dinge. Er haut einfach mal was raus. Und dann sagen die Leute, ach, der macht Scherze. Das Gesetz ist aber ganz klar.
Also das Argument, Doris, das wir gerade von dir auch schon gehört haben, eigentlich laut Verfassung ganz klar nicht möglich. Aber obwohl wir, habe ich auch schon x-mal hier im Podcast gesagt, alle Donald Trump nicht in den Kopf gucken können, wenn er solche Anspielungen macht, wenn er laut über sowas nachdenkt, gehst du davon aus, dass das kommen wird?
Ich kann es mir vorstellen.
Und wenn du dir das vorstellen kannst, Doris, dann sind wir eigentlich bei der nächsten Frage, die ein Dauerthema eigentlich aufmacht, wenn wir im Moment über die USA sprechen. Die Frage, wo stehen die USA? Sind die auf dem Weg hin zu einer Autokratie? Sind die jetzt eine Autokratie? Ich weiß, das ist eine Frage, die auf eine Bewertung abzielt, aber wie guckst du da im Moment drauf?
Es gibt schon weniger Kontrollen, als es eigentlich geben sollte in diesem Land, weil, wie gesagt, der Kongress seine Kontrolle mit den republikanischen Mehrheiten nicht wahrnimmt und hier fast alles nur noch über präsidiale Anordnungen abläuft und wichtige Dinge, für die der Kongress zuständig ist, nicht von diesem mehr entschieden werden. Die Entscheidung vieler Gerichte werden von der US-Regierung ignoriert. Wir haben darüber gesprochen, de facto jetzt auch eine Entscheidung des obersten Gerichtshofes. Ja, ich sehe vor allem nicht, wo das enden soll. Wir haben gerade darüber gesprochen, die Überlegung, die uns jetzt noch so absurd vorkommt, dass US-Staatsbürger auch deportiert werden könnten. Da kann es zu kommen, vielleicht kommt es nicht dazu, aber allein, dass das im Bereich des Möglichen ist, ist schon sehr erstaunlich. Was mich tatsächlich sehr beschäftigt, ist, wie hier durch die Regierung und bestimmte mit ihr verbundene Personen Angst geschürt wird im Land und wie diese Angst systematisch eingesetzt wird und wirkt, dahingehend, dass Menschen an entscheidenden Stellen, zum Beispiel in Unternehmen wie den Anwaltsfirmen oder auch in großen Medienunternehmen, schon sozusagen, bevor etwas Schlimmes passiert, Lösungen suchen mit dieser Regierung, um nicht in Gefahr zu geraten. Dieser Prozess der Anpassung, den wir ja aus vielen historischen Situationen auch in unserem Land kennen, das live mitzuerleben, wie das passiert, das ist schon furchterregend.
Und danke, dass du das auch immer wieder hier in unserem Podcast beschreibst und abbildest. Vielen Dank, liebe Doris, und Grüße nach Washington.
Gerne.
Wie sehr die wahrscheinlich nächste Bundesregierung Tempo machen will in Sachen Klimaschutz oder ob das, was Schwarz-Rot laut Koalitionsvertrag plant, überhaupt in die Kategorie Tempo machen fällt, das haben wir uns hier in der Tag ja in der vergangenen Woche schon mal genauer angeguckt. Sarah Zerback hat das mit Ann-Kathrin Büsker zusammen aufgedröselt. Das war die Episode vom 10.04. Falls also nicht schon passiert, sehr zum Nachhören empfohlen. Den kleinen Spoiler erlaube ich mir auch. Tempo ist schon eher ein großes Wort. Heute der nächste Friendly Reminder in Sachen Dringlichkeit. Der EU-Dienst Copernicus hat heute seinen aktuellen Klimazustandsbericht veröffentlicht. Und den kann ich mir jetzt genauer anschauen mit Annabel Brockhus in unserem Brüsseler Studio. Hallo Annabel.
Hi Sandra.
Lass uns vielleicht mal mit dem Überblick starten. Der Bericht sagt jetzt natürlich nicht, dass alles super und alles cool ist und es schon jetzt läuft mit dem Klimaschutz. Was würdest du sagen, was ist die wichtigste Botschaft von heute?
Ja, der Bericht sagt leider auf gar keinen Fall, dass es gut läuft und dass die Klimaschutzmaßnahmen, die es gibt, dass die funktionieren. Im Gegenteil, ist es ein Bericht, der sich superlativ schlecht liest, würde ich sagen. Also Europa ist der Kontinent, der sich am schnellsten erwärmt. 2024 war das wärmste Jahr auch in Europa. Die globale Durchschnittstemperatur lag bei über 1,5 Grad Celsius über dem Wert vor dem vorindustriellen Zeitalter. Und wir merken auch, dass sich das dieses Jahr schon fortsetzt. Also der März zum Beispiel, der März 25, war der 21. Monat, in dem das der Fall war. Also eine Durchschnittstemperatur von über 1,5 Grad mehr. Europa war 2024 das heißeste Jahr. Es gab Hitzewellen in Südosteuropa, insgesamt 6 Stück zwischen Juni und September, mit Temperaturen regelmäßig über 42 Grad. Die längste Hitzewelle hat 2 Wochen gedauert. Nachts keine Abkühlung, weil viele tropische Nächte dabei waren. Das heißt, die Körper können sich nicht erholen. Das ist gefährlich für die Gesundheit. Du siehst, da sind ganz viele schlechte Nachrichten erstmal drin. Und Hitzewellen, das war nur so ein Schwerpunkt in dem Bericht. Die haben natürlich auch auf die Überschwemmungen geschaut in Österreich, Polen, Tschechien, in Spanien. Und deswegen ja auch so ein Bericht der Superlative im Schlechten.
Und eben auch die Botschaft, dass der Temperaturanstieg in Europa schneller läuft als im globalen Durchschnitt. Woran liegt das?
Ich persönlich bin keine Klimatologin. Im Bericht stehen aber 3 Gründe, warum das so ist, dass sich Europa schneller erwärmt als andere Regionen. Der eine Grund ist, dass zu Europa Landflächen der Arktis gehören und dass sich die Arktis auch schneller erwärmt als alle anderen Regionen der Erde. Zum Beispiel, wenn wir auf Spitzbergen gucken, das ist ja diese Inselgruppe, die zu Norwegen gehört und kurz vor dem Nordpol liegt. Da war im vergangenen Sommer die Durchschnittstemperatur bei fast 2,6 Grad mehr als sonst. Die Gletscher schmelzen hier auch aktuell schneller als zum Beispiel die Gletscher in den Alpen. Dann hat sich die Zirkulation in der Atmosphäre verändert, was auch Hitzewellen in Europa begünstigt. Und 3. Grund, warum es sich Europa schneller erwärmt: in der Luft sind weniger Aerosole, die das Sonnenlicht reflektieren und Hitze vorbeugen können. Und das heißt weniger Aerosole, mehr Hitze.
Und dann gibt es so eine Art Zweiteilung in Europa. Die einen haben viel zu viel Wasser, das hast du ja gerade schon angesprochen, die Überschwemmungen. Den anderen fehlt es ganz massiv. Wie ist da das Bild?
Ich weiß gar nicht, ob man so sehr diese Zweiteilung vornehmen kann. Also in dem Bericht heißt es zum Beispiel, dass unter der Dürre vor allem Süd- und Südosteuropa gelitten haben. Also Griechenland und Spanien. Die hätten beide so ihre trockensten Sommer seit 12 Jahren gehabt. Dementsprechend auch niedrige Pegelstände in den Flüssen, weil es weniger Regen gab im Frühjahr und im Sommer und weniger Schnee. Wenn wir auf die Überschwemmungen zum Beispiel gucken, dann haben wir auch alle noch die Bilder von Valencia im Kopf aus dem Oktober, November, wo ja wirklich innerhalb weniger Tage unglaublich viel Regen runtergekommen ist, dass wirklich Schlammlawinen durch Orte gerollt sind, dass die Autos mitgerissen haben. Es sind auch 200 Menschen gestorben. Und kurz vor diesen Überschwemmungen in Valencia in Spanien haben wir ein ähnliches Bild wieder in Osteuropa. Da hat es in 8 Ländern gleichzeitig so viel geregnet wie sonst in 3 Monaten, dass es auch hier Flutwellen gab. Und hier gibt es auch einfach einen, weil ich vorhin gesagt habe, dass Osteuropa auch so viele Hitzewellen hatte, hier gibt es einfach einen Zusammenhang zwischen Hitze, hohen Temperaturen und sinnflutartigen Regenfällen. Die Wissenschaftler erklären das so, dass eine heißere Atmosphäre mehr Wasser hält und es dann auch stärker abregnet. Und in Osteuropa hat man einfach mehr Hochdruckgebiete gesehen im vergangenen Jahr.
Dann ist interessant an diesem Bericht, das war mir persönlich auch neu, dass wirklich auch eine konkrete Zahl von Opfern benannt wird. Gibst du uns da mal den Überblick?
Ja, also wenn wir auf die Überschwemmungen schauen, dann spricht der Bericht davon, dass im vergangenen Jahr etwa 400.000 Menschen betroffen waren. Die geben jetzt keine direkte Quelle an, aber man kann das natürlich hochrechnen, wie viele Menschen betroffen sind. Wenn man auf die Gebiete schaut, auf die Bevölkerungsdichte, wenn man darauf schaut, wie viele Menschen ihre Häuser verlassen mussten, auch nachher Schäden an die Versicherung gemeldet haben. Zum Beispiel, da steht im Bericht die Zahl von 18 Milliarden Euro, glaube ich. Also die Forscher haben ja aus verschiedenen Quellen und Daten zusammengetragen aus ganz Europa. Ungefähr 100 Wissenschaftler waren daran beteiligt. Und die haben auch regionale Auswertungen und Berichte genommen, zum Beispiel aus Valencia Flutberichte.
Und da werden ja auch die über 300 Toten insgesamt benannt, also durch die Überschwemmungen, genau, durch andere Naturkatastrophen. Wir haben ja in der Redaktion auch drüber diskutiert. Wäre aber schon trotzdem schwierig zu sagen, das sind jetzt Todesopfer durch den Klimawandel, weil das ja nie so monokausal ist und natürlich die Menschen in Spanien nicht gestorben wären, wenn sie rechtzeitig zum Beispiel gewarnt worden wären.
Ja, ich habe mich mit der Frage auch beschäftigt, aber es ist ja schon so, dass Überschwemmungen mit dem Klimawandel zusammenhängen. Also es ist nicht ganz monokausal vielleicht, aber es ist doch schon in dem Zusammenhang einfach, dass man die als Opfer des Klimawandels bezeichnet, weil der Klimawandel natürlich solche Starkregenfälle, Überschwemmungen bedingt. So.
Weil sich diese Extremwetterereignisse einfach häufen. Ne?
Genau, die Extremwetterereignisse häufen sich einfach. Ob das jetzt Überschwemmungen sind oder ob das zum Beispiel Hitzewellen sind. Bei Hitzetoten spricht man auch von Klimawandelopfern. Ich habe manchmal das Gefühl, wir scheuen uns ein bisschen davor, diese Menschen wirklich als Opfer des Klimawandels zu bezeichnen, weil man die vielleicht eher in anderen Teilen der Welt vermutet, wo Menschen dann wirklich dauerhaft ihr Haus, ihre Heimat verlassen müssen, nicht mehr der Arbeit nachgehen können, die sie vorher gemacht haben, ihre Felder nicht mehr bestellen können, also nicht mehr als Bauern arbeiten können. So weit sind wir noch nicht ganz in Europa, in einigen Teilen ja, aber es sind mehr so, nicht so langfristige Opfer des Klimawandels, sondern mehr durch extreme Ereignisse.
Ja, umso wichtiger, das auch mal zu reflektieren. Jetzt sagt der Bericht, was ehrlich gesagt schon relativ breit bekannt ist. Der Klimawandel schreitet voran, das Tempo steigert sich. Wie sehen jetzt die Reaktionen aus?
Ja, die ersten Reaktionen in Brüssel, würde ich sagen, die waren alarmierend. Wir müssen was tun, heißt es da aus allen Ecken, ob das jetzt konservative Politiker sind oder Grüne oder Sozialdemokraten. Nur wenn man dann fragt, okay, was müssen wir denn tun als Klimamaßnahmen, als Klimaschutz, dann ist das natürlich sehr unterschiedlich wahrgenommen in Brüssel. Also Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin hat 2019 ja den Green Deal vorgelegt, dieses große Ziel, bis 2050 klimaneutral werden zu wollen und das dann auch mit Maßnahmen belegt. Also ab 2035 sollen keine Verbrennerautos mehr zugelassen werden. Die Landwirtschaft soll sich an mehr Umweltstandards halten. Die Wälder sollen vor Abholzung geschützt werden. Die Lieferketten sollen besser kontrolliert werden. Und diese Maßnahmen, die zerfallen mittlerweile so ein bisschen. Die Ziele werden gestreckt. Das Entwaldungsgesetz wurde zum Beispiel verschoben. Das Lieferkettengesetz wird jetzt inhaltlich nochmal aufgemacht. Da sagen die einen dann, ja, das ist einfach handwerklich nicht gut gemacht. Das verlangt einfach zu viel von den Unternehmen ab an Bürokratie. Und diese Bürokratie hilft dann auch nicht dem Klimaschutz. Das hören wir so aus der konservativen Ecke. Und die anderen sagen aber, naja, das, was man jetzt macht, höhlt im Prinzip die Klimaschutzmaßnahmen aus. Der Klimaschutz rückt nicht nur in den Hintergrund, sondern wird dem großen Stichwort Wettbewerbsfähigkeit geopfert. Und das muss nicht sein, das könnte man auch beides zusammendenken. Das hören wir hier vor allem von Grünen und Sozialdemokraten. Also das ist im Moment so das Stimmungsbild in Brüssel bei dem Thema.
Auch kein ganz neuer Streit, ehrlich gesagt. Wo steht Europa jetzt aktuell, wenn man auf die selbstgesteckten Klimaziele guckt? Du hast sie gerade schon erwähnt, bis 2030, bis 2050 sind ja da die Stationen.
Genau, die Europäische Umweltagentur hat Anfang des Jahres erstmal das Ziel bis 2030 ausgewertet. Bis 2030 sollen ja die Treibhausgasemissionen um 55% gesunken sein. Und die Europäische Umweltagentur geht davon aus, dass man das Ziel knapp verfehlen wird, dass man nur 49% schaffen kann und sagt auch ganz klar, wo der Nachholbedarf ist, nämlich bei den Emissionen in der Land- und Forstwirtschaft, im Verkehr, beim Wohnen und gibt so als Tipp, und da muss man sich zusammenreißen, dass man nicht lacht, weil die Umweltagentur sagt, es wäre gut, wenn man beschlossene Gesetze umsetzen würde.
Okay, klingt wirklich nach einer Pointe, ist aber keine. Und was ist mit 2050 und dem Ziel, da komplett klimaneutral zu werden?
Das Ziel steht, das betont die EU-Kommission auch immer wieder und schraubt halt aktuell einfach daran, wie sie dieses Ziel erreichen kann, weil sie sagt, wir wollen auch Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger besser mitnehmen. Aber die Frage bleibt natürlich, und du hast es auch gerade gesagt, das ist keine neue Diskussion, die hier in Brüssel geführt wird, wie effektiv diese Ziele sind. Was interessanterweise kaum diskutiert wird in Brüssel, ist das Thema Klimaanpassung. Weil auch wenn wir jetzt die Emissionen reduzieren, dann wird sich das Klima erstmal weiter verändern. Und das hat der Bericht ja auch schon ganz gut und das hat drastisch gezeigt, was so die Auswirkungen sind in Europa, nämlich Überschwemmungen, Dürre, Hitzewellen. Und da sagen auch der Copernicus-Klimadienst und die Weltwetterorganisation ganz klar, da müssen die Städte mehr tun, auch wenn schon die Hälfte der Städte was tut. Das ist nicht genug. Gerade bei Überschwemmungen gibt es ein hohes Risiko und wenig Maßnahmen. Das spielt hier in Brüssel ehrlicherweise kaum eine Rolle.
Lass uns noch ganz knapp das Fazit versuchen zumindest zu ziehen, auch wenn du die Antwort, glaube ich, gerade schon halb gegeben hast. Denkst du, dass nach diesen Zahlen, nach dieser Botschaft von heute, die EU so richtig Gas geben wird in Sachen Klimaschutz?
Nein, ich kann es mir nicht vorstellen. Einerseits sagt sie, wir haben das Ziel und wir haben Maßnahmen und wir halten daran fest. Aber es ist ja nicht der erste Bericht, der so drastisch ist und der das so sagt. Und wenn man sich wirklich bewusst macht, dass wir wirklich jetzt den 21. Monat haben, wo wir dieses Klimaziel von 1,5, also nicht mehr als 1,5 Grad Erderwärmung reißen, dann frage ich mich so ein bisschen, wo sind jetzt die deutlichen Maßnahmen, die zeigen, dass man es verstanden hat.
Klare Einschätzung. Vielen Dank dafür. Nach Brüssel an Annabelle Brockhus. Merci. Und wir haben noch eine Hörempfehlung für Sie und euch. In der zweiten Staffel vom Deutschlandfunk-Podcast Players geht's um Charlotte. Sie ist trans und seit ihrer Kindheit spielt sie Fußball in Männerteams. Als sie aber mit Mitte 30 ihre Transition beginnt, da stellt das binäre Sportsystem sie vor große Hürden. Charlotte versucht, ihren Platz im Fußball zu finden. Herausfordernd sind dabei nicht nur schiefe Blicke und diskriminierende Kommentare, sondern auch ihre Selbstzweifel.
Bei mir im Kopf schwingt immer mit, bin ich überhaupt trans genug? Am I trans enough? Ich habe mir ganz oft gefragt, wie schnell darf ich überhaupt rennen? Darf ich wirklich so schnell sprinten, wie ich sprinten kann? Darf ich hier wirklich sliden und den Ball per Grätsche klauen oder wird das Verhalten dann als männlich wahrgenommen?
Mit Charlottes Transition beginnt ein Kampf um Sichtbarkeit und Zugehörigkeit und immer wieder auch um die Frage, wo will und wo darf ich eigentlich mitspielen? Und all das, wie gesagt, verhandelt die neue Staffel unseres Podcasts Players ab heute in der Deutschlandfunk-App zu hören. Und das war der Tag. Heute am 15. April 2025. Tom Funke war wieder mit im Team. Ich bin Sandra Schulz und morgen ist dann wieder die andere Schulz dran, nämlich Josephine. Dankeschön fürs Zuhören für heute und bis bald. Tschüss.